Liebe Geschwister, angesichts der Bilder von den Wunderwirken von Jesu mit den 5 Broten und den 3 Fischen, wo wir alle sehen, dass wir auch gebraucht werden, diese kostbaren Gaben in der Gemeinde zu verteilen, muss ich leider feststellen, dass ich schon das Schwinden meiner Kraft bemerkt habe in dieser Sache. Ich nicht mehr das tun kann, was ich möchte oder was ich tun sollte. Und es macht mir schon oft Schwierigkeiten, mich vorzubereiten, auch aufzustehen und in die Versammlung zu gehen, weil einfach mein Zustand nicht mehr so stabil ist, wie ich es gerne möchte und wie ich es gewohnt bin. Das war auch der Grund, warum ich öfters zum Arzt gegangen bin. Schon einmal wegen meinen Füßen, die mich nicht mehr richtig tragen wollen. Und dann auch in letzter Zeit wieder andere Dinge dazugekommen sind. Und am Donnerstag habe ich gemerkt, dass ich vielleicht gar nicht mehr so reden soll, weil ich immer so Hustenanfälle hatte. Und ich konnte in der Gebetsstunde mit Mühe und Not mein Gebet sprechen, ohne immer wieder unterbrochen werden, durch einen Hustenanfall und aussetzen musste. Deshalb habe ich mich am Freitag dann in der Früh entschlossen, weil es am Donnerstag gar nicht mehr gut gegangen ist. Ich fahre zu einem Facharzt und lasse mich da einmal anschauen. Bin dann in der Früh nach Vöcklabruck gefahren, zu einem Facharzt. Das Haus, in dem er ordiniert, in der Schönauerstraße, war kein Parkplatz mehr frei. Ich musste wieder zurückfahren zum Maximarkt und von dort zu Fuß dann hinübergehen. Hat mir große Mühe gemacht. Aber ich wollte diesen Arzt besuchen. Ich habe meinen Stock genommen und bin hinübergehumpelt. Und dann habe ich die Untersuchung über mich ergehen lassen. Bin dann wieder zurückgegangen. Aber es ist schon sehr schwierig gegangen. Da habe ich 2 Leute getroffen aus Ampfelwang. Mit einem habe ich geredet, die hatten geglaubt, ich bin zur Autoschau nach Vöcklabruck gekommen, weil ja am Startplatz eine große Autoschau war. Ich sage, nein, das interessiert mich schon lange nicht mehr. Ich brauche kein Auto mehr, habe meinen Stock genommen, habe auf meine Füße geklopft, habe gesagt, das ist jetzt mein Fortbewegungsmittel und ich hoffe, dass es noch eine Zeit lang gehen wird. Dann bin ich in den Maximarkt hineingegangen und habe vorher noch einen Einkaufswagen von der Kette loslösen wollen. Bin hingegangen, habe meinen Stock in den Wagen gelegt, dann habe ich in meiner Geldtasche gesucht nach einem Chip, um den Wagen frei zu bekommen und bin dann nach einiger Zeit, als ich das erledigt hatte, hineingegangen und habe eingekauft. Zuerst zum Obststand, Gemüsestand, zur Fleischboutique und dann den ganzen Weg rund um den ganzen Maximarkt habe ich viel herumgesucht. Ich habe mir dann Zeit gelassen. Dann ging ich wieder zurück zur Kasse mit meinem Wagen und dann beim Einpacken wieder sehe ich, dass mein Stock nicht mehr im Wagen drin liegt. Ich sage das deshalb, weil ich etwas verloren hatte, was ich dringend gebraucht habe. Und es auch zu meinem Predigtext passt und identisch ist, denn ich möchte heute über Zeugnisse und über Gleichnisse reden, die da vorkommen. Und das erste Gleichnis war das, für mich zu sagen, wie sehr ich meinen Stock vermisst habe und was ich anstellen wollte, damit ich wieder dazukomme. Ich brauchte ihn zum Gehen. Bin wieder zum Auto gegangen, habe meinen Einkauf hineingelegt und zurück in den Maximarkt von einer Station, wo ich überall gekauft habe, zur anderen und habe gesucht nach meinem Stock. Und habe ihn leider nicht gefunden. Wollte dann den ganzen Markt rundum absuchen, ist mir aber dann doch eine Idee gekommen. Es wäre doch viel vernünftiger, ich gehe jetzt zur Information und frage, vielleicht hat jemand den Stock gefunden und dort abgegeben. Also mein Suchen ohne Ende. Da ging ich hin, fragte diese Dame dort am Schalter. Sie sagte, ja, ein grüner Gehstock ist abgegeben worden. Eine Frau hat ihn in ihrem Einkaufswagen gefunden. Da ist mir dann ein Licht aufgegangen. Ich habe meinen Stock hineingelegt. Dann habe ich mein Geldbeutel gesucht, einen Chip. Inzwischen kommt die Frau, die war schneller als ich, tut einen Chip hinein und fährt mit meinem Stock davon. Und ich habe mir nicht erklären können, wo ist mein Stock hingekommen. Als mir dann die Frau den Stock überreicht hat, war ich sehr froh und dankbar, dass ich ihn wieder hatte. Aber ich war nicht so sehr in Euphorie, dass ich gesagt hätte, kommt alle her, die ihr da herumsteht, und freut euch mit mir, ich habe einen Stock wiedergefunden. So wie die Frau, die das Geldstück verloren hatte, von der ich heute etwas mehr sagen möchte. Und von anderen drei Gleichnissen, die alle zusammen in Römer, in Lukas Kapitel 15, Vers 8 uns aufgezeichnet sind. Zuerst möchte ich den Vers 8 lesen. Welche eine Frau, die 10 Silbergroschen, andere heißt es auch Drachmen, hatte und einen davon verliert, zündet nicht ein Licht an und kehrt das Haus, sucht mit Fleiß, bis sie ihn gefunden hat. Und als sie ihn findet, ruft sie ihre Freundinnen und Nachbarinnen und spricht zu ihnen, freut euch mit mir, denn ich habe meinen Silbergroschen wiedergefunden, den ich verloren hatte. Ich sage euch, wird Freude auch unter den Engeln im Himmel sein, über jeden Sünder, der Buße tut. Die Freude über meinen verlorenen Stock stand mir im Gesicht geschrieben. Ich ging freudestrahlend dann in den Speiseraum hinüber und wollte mir etwas zu essen kaufen. Einfach feiern. Ich habe meinen Stock wieder gefunden. Aber den habe ich so hingestellt, dass ich von meinem Sitz aus immer wieder im Blickfeld hatte. Der darf mir jetzt nicht mehr abhanden kommen. Obwohl ich mir sicher einen neuen kaufen könnte. Ich würde deswegen keinen Hunger verspüren oder etwas anderes aufgeben müssen. Aber es war mir wert, diesen Stock wieder zu haben. Er ist mein persönlicher Freund geworden inzwischen, weil ich mich sehr oft auf ihn verlassen können muss. Die drei Gleichnisse, von denen ich heute reden möchte, die stehen nicht zufällig beieinander. Es ist das Gleichnis vom verlorenen Schaf, von der verlorenen Münze und vom verlorenen Sohn. Alle in Lukas Evangelium Kapitel 15. In den Personen, die das Verlorene suchen und es dann aufnehmen, sehen wir unseren lieben Herrn, den dreieinigen Gott. Hier ist er zu finden. Hier ist er ganz klar zur Stelle. Die Harmonie des Vaters mit den Menschen, die Harmonie des Sohnes mit seinen Kindern und des Heiligen Geistes ist eins, wenn es um das Suchen und um das Retten von etwas geht, was verloren ist. Und auch die Menschen, auch die, die nicht glauben, haben eine Bezugsperson, zu denen sie oft beten und sagen, hilf mir, das wieder zu finden. Es gibt auch einen Heiligen extra dafür, der dazu zuständig ist, dass man ihn anruft, wenn man etwas verloren hat. Mein ist der Herr Jesus Christus selber. Der Anlass für diese drei Gleichnisse, die ich heute aufzählen möchte, ist der Vorwurf der Pharisäer und der Schriftgelehrten, sozusagen der Religionslehrer, der Gesetzeskundigen, der Lehrer des Volkes Israel. Sie haben Jesus den Vorwurf gemacht, dass er mit Zöllnern und Sündern Gemeinschaft hat, mit ihnen umgeht, bei ihnen einkehrt, mit ihnen isst, mit ihnen trinkt, mit ihnen spricht. Und in all diesen drei Gleichnissen, vom Schaf, von der Münze und vom Sohn, führt der Herr Jesus Christus diesen Menschen vor Augen, wie völlig unangebracht und sinnlos, ja sogar lächerlich ihr Verhalten ist, ihre selbstgerechte Haltung, die sie an den Tag legen. Wir brauchen das nicht. Wir sind in Ordnung. Unser Leben ist in Ordnung. Wir sind ohne Sünde. Und sie glauben, sie haben die Buße nicht nötig, die den Menschen abverlangt wird. Buße haben sie nicht nötig. Im Vers 7 heißt es aber, ich sage euch, so wird auch Freude im Himmel sein über einen Sünder, der Buße tut. Es wird Freude sein über einen Sünder, der Buße tut. Mehr als über 99, wo oder all die anderen, die glauben, dass sie die Buße nicht nötig haben. Und diese Menschen, ob Pharisäer, Schriftgelehrte oder andere, die sich manchmal auch Gotteskinder nennen, die vergleichen wir mit dem daheimgebliebenen Bruder vom verlorenen Sohn, der brav beim Vater geblieben ist, immer seine Pflicht getan hat und sein tadelloses Leben gelebt hat und das auch seinem Vater gegenüber äußert und sich darauf beruft, dass er immer anständig war und immer anständig gelebt hat und nie etwas getan hat, was dem Vater Ärgernis bereitet hätte, so wie sein Bruder, der verlorene Sohn. Er sagte nämlich zu seinem Vater: Siehe, so viele Jahre diente ich dir und habe dein Gebot noch nie übertreten. Wer kann das von sich sagen? Vater, ich war immer gehorsam zu dir. Ich habe nie übertreten ein Gebot von dir. Und dann machte ihm Vorwurf, du hast mir doch dieses und jenes nicht gegeben. Weil er wusste, dass sein Bruder alles bekommen hat, sein ganzes Erbteil, um es zu verschleudern. Diesem Bruder gleichen Menschen, die glauben, sie sind ohne Sünde. Sie brauchen nicht die Barmherzigkeit Gottes, des Vaters. Am deutlichsten aber zeigt uns dies das Bild von der verlorenen Münze. Dieses Geldstück, ob Denar oder sagen wir ein Euro, ungefähr dasselbe Wert wie ein Denar, keine, nicht ganz hoch, aber keine 11 Schilling. Aber dieses Geldstück war sehr wertvoll. Und das Geldstück konnte sich nicht auf seine Verdienste berufen, wieder zurückzufinden, zu seiner Besitzerin. Das konnte es nicht, ist vielleicht davongerollt, irgendwo in eine Ritze gefallen, in eine Ecke versteckt, liegen geblieben, wo es schwer war, sie zu finden. Aber die Frau hat gesucht, sie hat sich die Mühe gemacht, dieses verlorene, für sie so wertvolle, eine Geldstück zu finden, obwohl sie noch 9 hatte, aber sie brauchte alle 10. Auch das Geldstück konnte sich nicht auf eigene Verdienste berufen. Es musste gefunden werden. Es musste sich finden lassen. Und noch viel sinnfälliger als beim Schaf führt uns die Münze vor Augen, dass sie allein niemals zu ihrer Besitzerin zurückgefunden hätte. Sie wäre da irgendwo verschollen geblieben. Und es braucht viel Zeit, es braucht viel Aufwand von der Besitzerin, diese Münze wieder, diesen kostbaren Schatz zu finden. So kostbar war mein Schatz nicht, den ich verloren hatte. Ich hatte auch noch einen Reservestock im Auto liegen. Ich habe noch 2 Walking-Stöcke im Auto liegen. Aber dieser Stock war mir einfach wichtig und wert, ihn zu suchen. Wie viel mehr doch die Frau, die dieses Geldstück ja dringend gebraucht hat. Sie musste davon leben, war vielleicht für 1 oder 2 Tage ihr Lebensunterhalt. Und sie machte sich viel Aufwand, dieses Geldstück wieder zu finden. Sie zündet ein Licht an, kehrt das Haus von oben bis unten durch und sucht mit Fleiß so lange, bis sie es findet. Gibt nicht auf. Sucht so lange, bis sie es findet. Ein wunderbares Bild von einem Menschen, der sich auch verloren hat, im Weltgetriebe, durch Ungehorsam gegen Gott, durch Eigensinn, rechthaberisch sein wollen und zu Schaden gekommen ist. Und für ihn und für alle anderen gilt das Wort in Epheser 2, Vers 8. Gnade. Denn aus Gnade seid ihr gerettet. Durch den Glauben. Nicht auch aus euch. Es ist ein Geschenk Gottes. Es ist Gnade, dass ihr gerettet worden seid. Dass ihr wieder gefunden worden seid. Wir sagen ja, wegen einer Drachme, wegen einem Euro so viel Aufwand machen. Wir denken mit unserer Zeit, mit unserer Situation mit. Da ist es wirklich kein so großes Unglück, einen Euro zu verlieren. Aber denken wir an die Menschen, die nichts haben. Denken wir an unsere Geschwister in Simbabwe, in Afrika. Vielleicht könnte ein Euro oder eine Drachme ihnen dazu verhelfen, dass sie ein oder zwei Tage überleben, um nicht hungers zu sterben. Vielleicht konnten sie mit diesem einen Geldstück so viel Mais kaufen, um drei Tage zu essen haben. Ja, wir können uns da fast alle keinen Reim darauf machen. Aber einige von uns, ich kann mich noch erinnern, und jemand ist noch in diesem Raum, der sich auch erinnern kann an solche Zeiten, als wir manchmal am Tag vor dem Zahltag nicht mehr so viel Geld hatten, um sich ein Laib Brot, ein Kilo Brot zu kaufen und warten mussten, bis der Zahltag gekommen ist. Kein Geld mehr da war. Da ist ein Geldstück etwas wert. Wenn wir heute die Geldbörse aufmachen, suchen zuerst nach den Scheinen und sehen ja, dass ja da im Kleingeld ja auch noch Zweier, Einer und 50 Cent Stücke drin sind, die uns Brot geben könnten. Aber damals war das nicht da. Wir mussten das Geld von der Arbeit mit nach Hause nehmen, das gab es in einem Sackerl, da war das Geld abgezählt drin und mussten damit wieder bis zum nächsten Zahltag auskommen. Da ist es schon passiert, dass man zu wenig noch hatte, um über die Runden zu kommen. Als ich den Stock gefunden habe, hatte ich Freude, das gebe ich zu. Aber ich tat nicht aus Freude, was die Frau getan hat, als sie ihre Drachme wieder gefunden hat, in Vers 9. Sie hat aufgenommen, hat sich gefreut, aber sie hat auch ihre Freundinnen eingeladen und gesagt, freut euch mit mir. Ich habe wieder gefunden, was ich verloren habe. Aber es geht noch weiter. Es geht ja um mehr. Es wird auch Freude sein im Himmel bei den Engeln Gottes über einen Sünder, der Buße tut. Das ist mehr als ein verlorenes Geldstück wieder zu finden, um ein Stück Brot zu kaufen. Denn Buße von der Sünde zu tun ist viel, viel wichtiger, als das Geldstück wieder in Besitz zu nehmen. Davon hängt dann das weitere Leben mit Gott ab. Eine bewusste Umkehr für jeden Menschen zu Gott ist unbedingt, ist zwingend notwendig. Das muss sein, sonst ist der Mensch verloren. Und ich habe schon manchmal, ich gebe mir auch das noch ab, Kritik geäußert, dass es heute den Leuten viel zu einfach gemacht wird, sich zu bekehren. Es war nicht immer so. In der Zeit, wo wir hier die ersten Versammlungen gehabt haben, wo ich zum ersten Mal das Evangelium gehört habe, da wurde die Entscheidung für Jesus ganz klar gefordert und verlangt. Man musste es einfach bekennen, vor allem die gerade im Raum waren. Aber heute ist es oft sehr einfach den Menschen gemacht. Denken wir an die Großveranstaltungen mit Pro Christ, was da für ein Aufwand betrieben wird, damit die Leute das Evangelium, die frohe Botschaft hören können. Mit Musik, die besten Musiker werden zusammengerufen, die besten Sänger, Chöre, um die Menschen einzustimmen auf Gott, auf das, was sie jetzt dann hören in der Predigt werden, damit sie auch die Zugehörigkeit erkennen, die notwendig ist, um einmal bei Jesus zu sein. Und dann kommt die Predigt in den letzten Progressveranstaltungen von Ulrich Pazani. Große Predigten. Er ist ausgewählt worden, weil er ein großer, ein tüchtiger, ein guter Prediger war, der den Leuten schon etwas zu vermitteln hat. Dann wird es den Leuten noch einfacher gemacht. Er sagt dann am Schluss, da vor euch wird ein Lichtkreuz aufleuchten. Kommt herab von den Rängen, kommt her von euren Sitzplätzen und stellt euch hier vorne hin zum Zeichen, dass ihr Jesus als euren Herrn annehmen wollt. Und dann werde ich mit euch beten. Dann passiert es auch. Aber es stehen nicht die Leute auf, die gerufen worden sind. Zuerst stehen viele Leute auf, die schon bekehrt sind, um es den anderen leichter zu machen, sie mitziehen auf den Platz, wo das Lichtkreuz aufscheint. Sie stellen sich hin. Und wenn so viele gehen, dann ist es den anderen auch leichter gemacht. Und sie gehen auch leichter mit, stellen sich hin auf den Platz. Sie müssen nichts sagen. Ulrich Pazani predigt für sie und redet zu ihnen und betet dann mit ihnen. dann dürfen sie wieder gehen. Bei meiner Bekehrung war das noch ganz anders verlangt worden. Es war auch eine Evangelisation, wurde auch das Gleichnis vom verlorenen Sohn behandelt. Da habe ich erkannt, dass Gott mich meint. Ich habe auch geglaubt, ich habe ja nichts Besonderes Schlimmes getan. Aber ich war doch in Sünde. Und ich wusste, ich muss mich bekehren. Ich muss mich heute für Jesus entscheiden. Aber dann sagte der Evangelist, und jetzt wollen wir still werden, wir neigen uns, und wer Ja sagt zu Jesus heute, wer Jesus als seinen Herrn annehmen will, der setzt sich aufrecht auf und hebt die Hand hoch. Das hat er verlangt. Ich wusste, wenn ich mich jetzt aufrichte, wenn ich die Hand hebe, werden alle auf mich schauen. Das war da drüben. Der Saal war bummvoll mit Leuten, die Ampelwanger waren und mich gekannt haben. Aber ich wusste, Gott verlangt das einfach von mir. Dann wollte ich es auch tun, habe es auch getan. Als ich mich aus meiner gebeugten Haltung erhoben habe, die Hand hochgehoben habe, da habe ich dann die anderen Frommen gesehen. Ich habe mir alles bemerkt. Ah, der Hubert hat sich bekehrt. Es war mir nicht leicht, hier einfach klar zu sagen, ja, ich will. Ich bin heute froh, dass ich es getan habe. Die drei Gleichnisse, die hier beisammenstehen, das Gleichnis vom Schaf, von der Münze und vom verlorenen Sohn, diese Gleichnisse betonen den Entschluss des verlorenen Sohnes, der sich entschlossen hat, ich will auch nicht verloren gehen, ob so oder so in der Fremde, schon gar nicht vor Gott. Das tut aber dem Umstand keinen Abbruch, dass sich der verlorene Mensch zu seiner Errettung niemals auf eigene Verdienste berufen kann. Kann und darf nicht sagen, so schlecht bin ich gar nicht. Das habe ich schon getan, habe auch schon gegeben, habe auch schon Menschen geholfen. Das nützt alles nichts. Darauf kann sich auch er jetzt nicht berufen. Aber Gott, wie ich anfangs sagte, er sucht den Menschen, bis er ihn findet. Stellt ihn vor die Tatsache, glaubst du an mich, willst du mein Kind werden oder nicht? Dann musst du es bekennen. Auf deine Verdienste kannst du dich nicht berufen. Denn aus Gnade seid ihr gerettet. Nur aus Gnade, durch den Glauben. Und der verlorene Sohn musste das auch tun. Das Schaf, das verloren war, ist weggelaufen von zu Hause. Nicht in böser Absicht. Einfach einmal abenteuerlustig. Sprang es herum, hat sich verlaufen und konnte nicht mehr zurückfinden. Bis der gute Hirte, der Sohn Gottes, wird hier verkörpert, sich aufmachte, das Schaf suchte, solange bis er es fand, es aufnahm, auf seine Schulter legte und zurückbrachte. Und damit war es gerettet. Danken wir Gott, dass er sich auf die Suche macht nach uns, hoffnungslos verlorenen Sündern, dass er sich auf die Suche gemacht hat, uns gesucht und gefunden hat, wie diese drei Gleichnisse ganz ausdrücklich zeigen. Aus Gnade gerettet zu werden, das macht froh. Auf einmal zu wissen, ich bin nicht mehr ein Sünder. Wenn ich morgen sterbe, dann bin ich gerettet. Ich war damals noch im Beruf, ich bin sehr viel in der Grube gewesen, oft allein in der Nacht oder nur zu zweit in der Nacht. Ich war auch alleine drinnen. Da kracht es rundum herum, bricht irgendetwas zusammen. Und da musst du eben aushalten. Und viele haben gesagt, dazu ist die heilige Barbara zuständig. Aber ich wusste, ich kann mich nur auf Gott verlassen. Ich habe mich Gott anbefohlen und bin furchtlos hineingegangen, habe meine Arbeit gemacht, dass meine Arbeitgeber da zufrieden waren und ich war es auch. Und ich hoffe, Gott war es auch mit mir. Aber erst dann, als ich ihm mein Herz gegeben habe. Und ich hatte keine Angst mehr. Ich wusste, ich war aus Gnaden gerettet und ich war froh. So wie es auch in Römer 3, Vers 26 heißt, um nun in dieser Zeit seine Gerechtigkeit zu erweisen, dass er selbst gerecht ist und gerecht macht, den gerecht macht, den, der da aus Glauben zu Jesus Christus ist. Den macht er gerecht. Und das ist große Gnade, wenn man das erleben darf, dass er kennt und auch gehorsam diesen Weg geht. Gott ist gerecht, das wissen wir. Und er rechtfertigt auch. Er befreit den, der des Glaubens an Jesus ist. Und sonst nichts. Nichts kann uns retten. Nicht, dass wir sagen, ich habe mich ja eh mal bekehrt. Ich gehe zu den Gottesdiensten. Du musst des Glaubens an Jesus sein bei der Bekehrung und die ganze Nachfolge Jesu nach. Nur so bist du wirklich ein Kind Gottes, dass du des Glaubens an Jesus Christus bist. Dann bekommst du auch die Gnade und der Herr wird dich immer lieben und als sein Kind anerkennen. Hier möchte ich noch eine kurze Anekdote erzählen von der Gnade, was das bedeutet, die ich vor kurzem in meinem Gute-Saat-Kalender gelesen habe. Die Hauptperson ist der König Umberto von Italien, ein Mann, sagen wir ein Verbrecher, der wegen vieler Untaten zu jahrelangen Gefängnisstrafen verurteilt worden ist und gerne möchte wieder in Freiheit kommen. Er hat noch mehrere Jahre abzusitzen und er wendet sich mit einer Bittschrift an den König, um Gnade und um Straferlass bittend. Zuerst landet diese Bittschrift beim Justizminister. Der muss ja auch sein Gutachten dazugeben. Und jetzt passt bitte auf, was der getan hat. Er hat das gelesen, studiert, wahrscheinlich den Kopf geschüttelt, hat da seine Feder genommen und einen Vermerk dazu geschrieben. Und er hat geschrieben, Gnade unmöglich, unbedingt im Gefängnis lassen. Also es war eine klare Ablehnung des Bittgesuches. Aber das Gesuch musste auch vor den König noch hinkommen. Er musste auch seinen Sanctus dazugeben. Und auch der König hat diese Bittschrift aufmerksam gelesen, hat sie studiert, hat die Feder genommen und hat das Komma nur um ein Wort nach links versetzt. Mehr hat er nicht getan, nur einen kleinen Beistrich gemacht. Und das Gnadengesuch und die Antwort hat eine ganz andere Richtung genommen. Jetzt heißt es nicht mehr, so wie vorher, Gnade unmöglich, im Gefängnis lassen. Jetzt heißt es Gnade, unmöglich im Gefängnis lassen. Gnade, unmöglich im Gefängnis lassen. Und dann schreibt der König noch darunter, es sieht ja so aus, als hätte der Justizminister das so formuliert und den Beistrich gesetzt. Aha, da schreibt er dann hin, einverstanden. Der König ist einverstanden. Das war die Befreiung für den Gefangenen. Er ist frei. Gnade war ihm zuteil. Er braucht nicht mehr im Gefängnis bleiben. Und der König ist einverstanden und mit diesem Wort auch der Justizminister, der Verurteilte, war frei. Aber auch Jesus Christus will alle Anklagen, die der Satan, der Teufel, gegen uns vorbringt, die andere Menschen gegen uns vorbringen, um uns anzuklagen, die wir auch mit Recht selber oft gegen uns vorbringen und uns selber anklagen, die will Jesus Christus entkräften, kraftlos machen. Wie kann Jesus das tun und wie macht er das? Er darf nicht vergeben einfach, sonst wäre er Gott nicht gerecht, wenn er von sich aus das machen würde. Aber Jesus hat für alle, die an ihn glauben, die ganze Schuld auf sich genommen, sie erduldet und ertragen. Das berichten die Evangelien, Psalmen beschreiben das, auch das, was es ihn gekostet hat, um hier Gnade walten zu lassen, uns Menschen freizusprechen von unserer Schuld, die wir sonst nicht abbüßen könnten. Und Jesus hat es getan. Er hat es auf sich genommen, ist auf diese Erde gekommen, sein Reich im Himmel verlassen, hier gelebt, gewirkt, hat hier die 5 Brote und die 2 Fische verteilt unter den Menschen, um ihnen zu helfen. Und vieles andere getan, hat dann gelitten, hat sich nicht verteidigt und hat dann das Leben für alle, die an ihn glauben, hingegeben. Für alle, die an ihn glauben und in diesem Glauben leben. Es hat ihm nicht nur einen Federstrich gekostet, Es hat ihm mehr gekostet, sein Leben. Darum ist es wert, dass wir ihm danken. Den, der uns gesucht hat, weil wir es ihm wert waren, der uns gefunden hat, uns in seine Nachfolge gestellt hat, in der wir aus Gnaden stehen dürfen und dankbaren Herzens ihm nachfolgen, bis er uns rufen wird. Amen.